Wie kann man Data nahbar machen? Was ist der Unterschied zwischen Data und AI Governance? Wie würde mein Gast in der Folge das Ganze in einem Songtitel beschreiben? Das sind alles Themen, die in der heutigen Folge mit Tian Kai besprochen werden.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Tian Kai. Hi.
Hallo Jonas, schön wieder hier zu sein.
Ja, ich wollte das jetzt auch gerade sagen. Also du warst ja schon mal da vor einiger Zeit, der eher Anfangsfolgen. Von daher ist es total spannend, vielleicht da mal anzuknüpfen. Aber vielleicht erzählst du mal kurz nochmal für alle Hörer, die dich nicht kennen, wer du bist, was du machst und bringst das Stichwort Musikvideos oder Musiksongs vielleicht auch irgendwie da nochmal mit ein.
Sehr, sehr gerne. Also jetzt bin ich gerade ein Berater für Data Strategy und Data Governance. Hab davor für 6 Jahre bei Adidas gearbeitet. Das ist, wo ich letztes Mal hier war und habe darüber gesprochen. Bin auch bei der Dama Community aktiv als Head of Marketing für den German Chapter von Dama. Und ich mag es gerne, meine musikalischen Talente anzuwenden, um Daten spaßiger und nahbarer zu machen. Ich glaube, gerade so Stichwörter wie Data Literacy oder Data Culture, wenn ich mit meiner Musik irgendwas dazu beitragen kann, so wie ich es auch von vielen meiner Bekanntschaften höre, dass sie meine Musik benutzen, um Teammotivation zu erhöhen oder ihre Stakeholder zu überzeugen, dann freut mich das sehr. Und ja, schön auch mit dir drüber zu reden.
Ja, schön. Was motiviert dich denn? Also ich finde, lass mich anders einleiten. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich mit Leuten spreche, Data ist nicht so ganz sexy, dann kommt Governance, ist es nochmal unsexier. Mhm. Was motiviert dich dann, so kreative Songs zu machen?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, erstmal generell bin ich eine kreative Person. Also das macht mich als Mensch erstmal aus. Und ja, ich drücke meine Kreativität über Musik oft aus. Das betrifft nicht nur das Thema Daten, sondern auch generell, wie ich ein Hobbymusiker bin, würde ich sagen. Ja. Bei Data und insbesondere Data Governance, würde ich sagen, hat es einen anderen Spin bekommen, weil Data Governance halt irgendwie so missverstanden wird und auch irgendwie ein Rebranding braucht, dass ich das fast als Herausforderung mitgenommen habe, um das Thema spannender, spaßiger und auch erklärbarer zu machen. Und ich habe gelernt, dass über Musik man halt so ein bisschen die emotionale Komponente von den Menschen eher abholt und nicht so viel rational darauf eingehen muss. Aber damit man so ein bisschen den Icebreaker hat, ne? Dass man, wenn man über spaßige Analogien, wie zum Beispiel, ich rede ja darüber zum Beispiel, dass Data Governance wie so ein bisschen der Jedi Council bei Star Wars ist und der sich darum kümmert, dass die Force richtig angewendet wird, dann verstehen das die Leute sofort, wenn sie sich mit Popkultur auskennen. Ja. Und das macht mir halt Spaß und das ist auch was mich motiviert.
Mit welchem Song würdest du denn, wenn dich jetzt jemand fragen würde, der nichts mit Data zu tun hat und nichts mit Data Governance zu tun hat, ich würde jetzt unterstellen, du würdest versuchen, mit einer Analogie zu erklären, was du machst. Mit welchem Song würdest du das machen?
Also ein Song, der existiert, der erklärt, was ich gerade mache? War das die
Frage? Ja, so ein bisschen, ja. Also, ja
wow,
ja,
okay. Ja. Uff, das ist eine interessante Frage. Also ich sehe mich so ein bisschen in so einer Übersetzerrolle, muss ich sagen, ne? Zwischen den Welten, zwischen der komplizierten Datenwelt und der Rest der Welt. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es da irgendwie einen Song gibt, der das ganz gut darstellt, aber irgendwas, sowas wie zwischen zwei Welten zu sein. Vielleicht sowas wie, also das ist jetzt weit rausgeholt, aber bei Tarzan, dem Disney-Film.
Oh nein, ich hätte das Gleiche gesagt, als du gesagt hast, weiterhin.
Genau, so steht's für mich. Genau, das ist mir auch gerade eingefallen. Ja, gut, dass du auch dran gedacht hast. Ja, aber ja, genau, das wäre mir zuerst eingefallen.
Ich glaube sogar, dass der Song Zwei Welten oder sowas heißt.
Genau.
Ja, deswegen, also du hast eigentlich schon den Titel gesagt. Ja, mega. Ich hoffe, ich fronte dich damit nicht zu sehr, aber ich habe das Gefühl, dass, ich habe ja mit dem Tim auch eine Folge gemacht über SAP und wir machen ja immer den Disclaimer dran, dass wir uns mit SAP gar nicht so sehr auskennen und ich glaube, es ist ein Unterschied, was man von sehr gut versteht. Ich glaube, natürlich kenne ich SAP und verstehe, wie die Tools funktionieren, aber nicht in der Tiefe und dann würde ich mir kein Urteil darüber bilden. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass SAP in der alten Welt und vielleicht auch, Achtung, da kommt die Front, Dama so ein bisschen und auch Data Governance so ein bisschen aus dieser Anzugsträger mit Krawatte Welt kommt, ja, und dieses ist nicht attraktiv im Sinne von, ja, ist nicht sozial anerkannt und da fehlen so ein bisschen die Anknüpfungspunkte ins Business, ist mein Gefühl. Mhm. So. Warum ist das so? Warum hat man dieses Gefühl dazu?
Sehr gute Frage. Also erstmal, ich würde auch fast erstmal zustimmen, dass gerade bei Dama nicht alles super up-to-date ist und auch vor allen Dingen nicht super praktisch ist und sehr theoretisch bleibt in vielen Dingen. Ich glaube, Stichwort DIMBOK und dieses ganze CDMP-Zertifizierung, das sind so Sachen, wo man halt die Grundlagen theoretisch lernt, aber am Ende muss man es trotzdem noch praktisch irgendwie umsetzen und sich darüber extra Gedanken machen. Und ich glaube, du bringst es auf den Punkt mit der Historie. Dadurch, dass auch sowohl SAP als auch Dama schon lange existieren und schon Jahrzehnte existieren und man deswegen auch teilweise nicht immer alles aktualisiert, Prozesse und sowas, kann es halt so wirken, als wäre es etwas eher zu traditionell und auch, wie du meintest, so mit Anzug, Krawatte und mäßig und nicht wirklich auf die neue Welt zugeschnitten. Was ich aber denke, ist, dass genau dieser Teil, der jetzt fehlt, was der praktische und der neue Teil ist, gar nicht über so ein Lexikon-Buch mäßig wie DIMBOK eigentlich gestemmt werden kann, sondern man muss dafür quasi ja einfach einen viel dynamischen Austausch haben zwischen den Practitioners, die dann darüber reden, was man lernt und wie man das anwendet und was man als Best Practices anerkennt. Und deswegen gebe ich mir extra Mühe um die Community und nicht so viel um das Thema Upskilling und Dama und DIMBOK mäßig, sondern ich nehme eher Dama als so eine Art Plattform, wo es viele einfach kennen.
Sehr schön.
Und deine Community und den Austausch dann zwischen den Practitioners mehr anzutreiben, um dadurch dann aktualisierte Themen und praktische Themen auch zu besprechen.
Ja, weißt du, um mich da nochmal kurz zu erklären, mir geht es gar nicht darum zu sagen, dass ihr es falsch macht, sondern ich finde, Dama, SAP und Co., die haben alle die Berechtigung im Data-Ökosystem, wenn man das so bezeichnet. Und es ist umso mehr so ein bisschen schade, dass man dann vielleicht nicht den richtigen Weg findet, vor allem Dama jetzt, sich ordentlich zu vermarkten. Ich glaube, SAP versteht es schon, ist ja deren Modell auch darüber, Geld zu verdienen. Ja. Aber Dama und Co. sind so, die kommen aus einer klassischen IT-Welt, würde ich jetzt mal frech behaupten, die nicht gelernt haben, sich zu vermarkten, obwohl sie so ein gutes Wissen haben. Ja. Und das ist ja eigentlich der Austausch, der stattfinden muss zwischen Data, Nerd-Bubble und aber der Business-Bubble, die alles klicki-bunti haben will und alles verstehen will. Da müssen wir uns ja irgendwie hinfinden. So der Klassiker, wie du sagst, früher waren es eher so, man macht die Theorie, geht dann irgendwann in die Praxis. Jetzt ist es aber, wenn du dir die Modelle anschaust, wie die neuen Learning-Modelle funktionieren, ist es ja eher so minimal klein Theorie, Methodenkompetenz aufbauen und dann sofort extern gehen. Und
Learning by doing, ne?
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das fehlt so ein bisschen.
Absolut, sehe ich auch so. Ich muss aber auch sagen, vielleicht gibt es da regionale Differenzen. Dama ist in den USA noch super groß und immer noch super etabliert als ein Standard. Also da habe ich fast das Gefühl, wenn man in Data Management oder Data Governance arbeiten möchte, dann ist so eine Zertifizierung haben fast ein Muss dort.
Okay.
Während es in Europa aber ein eher diverser Markt ist, würde ich sagen. Dadurch, dass auch Dama halt eher so der von dem Ausländischen kommt. Und wir haben intern auch, und gerade wegen der Regulation und den ganzen Gesetzen, die wir jetzt auf Europa- und auf Deutschland-Level haben, nochmal ein ganz anderes Spiel. Und deswegen gerade am Thema Data Governance, glaube ich, muss man in Deutschland zumindest auch sich anders damit auseinandersetzen und auch vor allen Dingen lokaler, spezifischer damit auseinandersetzen. Hm. Und das macht es dann besonders, worauf man sich dann nicht auf so ein internationales Lexikon stützen kann, sondern muss man halt wirklich praktisch das einfach mitmachen.
Hm. Weil wir Deutschen sind doch eigentlich sehr gut in Prozesse und Regeln aufstellen, weißt du? Das ist so, das stimmt, wir sind es schon alle gewöhnt. Wir sind es schon alle gewöhnt, ja. Ich habe irgendwie gestern oder sowas Abend habe ich nochmal so ein YouTube-Video von Hey Aaron gesehen. Da war er bei irgendjemandem zu Hause und da hatte die Person gesagt, sie ist so ein richtiger Allmann, weil sie die Steuererklärung komplett ABC alles sortiert hatte und sowas. Und ich glaube, das ist ja so das Sinnbild für, wir Deutschen verstehen, wie die Regeln funktionieren. Wir wissen, wie wir die Sachen strukturieren müssen. Und wir kriegen aber trotzdem auf eine andere Art und Weise Governance, also vor allem Governance nicht ordentlich etabliert, vor allem im Data-Umfeld, weil es irgendwie so als richtig Pain in the Ass wahrgenommen wird.
Richtig. Aber auch wenn wir alle gut mit Regeln können, glaube ich, hier in Deutschland, mögen wir ja trotzdem keine Bürokratie. Weil das ist ja eins der Beschwerden, die wir aus Deutschland alle haben.
Ja, das stimmt.
Und genau Data Governance, glaube ich, ist genau da in der Mitte. Weil Policies schreiben ist ja per Definition Bürokratie fast.
Ja.
Natürlich ein Dokument lesen, das verstehen und dann sich an die Regeln zu halten. Vielleicht auch noch was unterschreiben müssen. Das ist natürlich die ultimative Bürokratie auf Daten bezogen.
Ja,
das stimmt. Aber wir wollen ja auch in Daten immer schneller sein und innovativ sein. Das heißt, zu viel von dieser Bürokratie reinzubringen, ist auch nicht hilfreich. Und deswegen sind wir genau auf diesem auf dieser Welle gerade, wie machen wir Data Governance moderner, flexibler und auch schneller, ohne dass wir uns halt auf diese Bürokratie stützen müssen, sondern dass wir mehr automatisieren, dass wir Policies mehr als Code quasi haben vielleicht sogar und dass wir uns dementsprechend als Menschen mehr auf die richtigen Entscheidungen stützen können und nicht so viel Sachen runterschreiben und Approval-Prozesse freigeben, sondern mehr tun und weniger quasi reviewen sozusagen.
Mut zur Lücke.
Ja, genau.
Was ist dein Gefühl zu... Was sind so, also lass uns mal in die Praxis gehen. Was ist dein Gefühl, ob es funktioniert?
Ich denke, also bei Data Governance gibt es ja, würde ich sagen, zwei Hauptergebnisse. Einmal ist das, wenn man Risiken vermieden hat. Ne? Das heißt, ja, man hat sich an Gesetze gehalten und wird deswegen nicht mit Strafgeldern konfrontiert. Ne? Ja. Und die andere ist, wenn sich Datenqualität erhöht und nachhaltig erhöht. Nicht quasi, dass die Daten irgendwann downstream manuell gefixt werden, sondern dass sie im Root Course quasi schon ordentlich erstellt werden und weiterfließen und transformiert werden und dann verwendet werden. Das heißt, wenn es funktioniert, dann sollte man quasi die Confidence haben zu sagen, wir haben uns an alle Gesetze gehalten, wir sind jetzt gut dabei. Und zweitens, unsere Datenqualität hat sich kontinuierlich erhöht und ist jetzt vertrauenswürdiger geworden. Und wir verwenden unsere Daten jetzt für mehr Zwecke und machen damit auch bessere Entscheidungen.
Ja, aber meine These ist ja, und das hast du jetzt auch gerade so ein bisschen bestätigt nochmal, du darfst nicht zu früh mit Data Governance anfangen. Mhm. Jetzt arbeitest du schon länger in dem Spezialgebiet Data Governance als ich. Was ist dein Gefühl, ab wann sollte man anfangen? Gibt es da irgendwie, kann man, ich weiß, Data gibt nicht so gute Maturity-Level-Beispiele oder Frameworks. Mhm. Das fehlt so ein bisschen, aber kannst du das so ein bisschen versuchen, mit einem Beispiel zu machen für Governance?
Ja, also ich denke, dass man im Grunde genommen erstmal ein Bewusstsein haben muss für wie Governance richtig gemacht wird. Und da muss man es auch nicht unbedingt Governance nennen, sondern man macht die Sachen einfach schon mal ordentlich in Art und Weise. Ein Teil davon wäre zum Beispiel Dokumentation. Ne? Man kann zwar anfangen, aber wenn man nicht von Anfang an richtig dokumentiert, dann muss man irgendwann nachholen und dann hat man vielleicht sogar schon die Leute verloren, die es wussten, wie es funktioniert. Ja. Dann kann man nicht mehr dokumentieren, versteht einfach nicht mehr, warum bestimmte Datensachen oder Datensätze existieren, in welcher Art und Weise. Ne? Ja. Die andere Seite wäre auch so Data Lineage-Stichwort, ne? Dieses ganze Thema, wo kommen Daten her, wo fließen sie hin? Ja. Irgendwann wird man halt merken, dass Daten nicht gerade nicht passen und dann will man herausfinden, wo die Daten eigentlich herkommen. Und wenn man halt da auch nicht richtig dokumentiert hat oder die richtigen Verbindungen geknüpft hat zwischen den Datensystemen, dann kann man auch schnell hinfallen und nicht wissen, wie man das jetzt löst. Und das führt dann wieder zu hoher Ineffizienz. Also maturity-mäßig wäre es halt so, dass Data Governance immer mehr top of mind wird, würde ich fast sagen. Hm. Und dass man zwar mit so Grundlagen wie Transparenz und Dokumentation anfängt, aber später dann fast automatisierte Data Quality Management Prozesse zum Beispiel hat. Ne? Dass zum Beispiel alle Daten mit irgendwelchen Regeln versehrt werden. Diese werden in einem Data Quality Dashboard getrackt. Und wenn irgendwas nicht stimmt, wird ein Alerting getriggert über Slack oder über E-Mail. Und es wird dann innerhalb von 24 Stunden sofort gefixt, sodass die Datenqualität wieder erhöht wird. Okay. Das wird zum Beispiel dann schon Next Level.
Ja, aber also zwei Sachen. Lass uns erstmal über das Thema sozusagen, du hast ja am Anfang gesagt, nicht zu viel dokumentieren und nicht zu wenig. Jetzt hast du das Beispiel gefragt, man muss doch dokumentieren am Anfang. Ich sage ja auch bei dem Thema Datenstrategie, man soll nicht 300 Seiten machen. Ja. Bringen wir mal ein Beispiel, was würdest du vorschlagen, was so ein Minimum an Dokumentation ist? Weil sonst jeder denkt sich jetzt bei Dokumentation so 300 Seiten runterschreiben.
Ah, das stimmt natürlich. Ja, also ich würde sagen, so ein Schema erstmal zu beschreiben, wäre schon mal nicht schlecht, wenn es um Datensätze geht und einfach sagen, wofür die ganzen Spalten stehen und was sie bedeuten. Ja. Das wäre schon mal so Grundlage. Wenn man jetzt noch ein bisschen sagen kann, wo die Daten herkommen und wo sie hingehen, so ein bisschen von ETL-mäßig oder einfach Data-Flow-mäßig, dann wäre das schon mal, die beiden zusammen wäre für mich super basic.
Okay. Ja, ich finde ein anderes Beispiel zum Beispiel gut, weil Governance ist ja auch Analysen beschreiben. Mhm. Und was wir angefangen haben ist, schickst in Excel irgendwie einen Report rum, meistens ist es ja leider noch Excel, und dann hast du auf dem zweiten Tab irgendwie nochmal eine Art Dokumentation. Welche Daten hast du abgefragt? Wie hast du sie abgefragt? Also ganz simpel schmeißt du eigentlich nur das Query rein, was du abgefeuert hast, ja, und dann hast du eine Dokumentation. Du hast die Analyse und dazu die passende Abfrage. Und so kann man, glaube ich, auch auf den Weg gehen. So, genau. Anderes Beispiel, was ich noch gerne beschreiben wollen würde, war, weil du das Thema Datenqualität gemacht hast. Und ich habe ja, und toll und vielen, vielen Dank, wenn hier Aufsichtsratmitglieder meines Podcasts mithören. Also es ist traumhaft, wie die Gruppe funktioniert. Hier nochmal sozusagen der Hinweis, dass man auch viel mehr in die Praxis reingehen soll und nicht den Themen mit mehr hinterherlaufen. Und dann nehme ich das Feedback natürlich an. So, beim Thema Datenqualität hast du jetzt auch eher generisch drüber gesprochen. Ich weiß, Tian Kai, wir sprechen generisch drüber, weil wir beide auch in die Tiefe können. Ich glaube, für die meisten interessiert aber dann die Tiefe. So, beim Thema Datenqualität bringe ich ein Beispiel. Wir waren bei Douglas und haben Reporte aufgebaut. Mhm. Der Report hatte immer morgens ist ein SQL Runner gelaufen, der sozusagen die Daten zusammengefügt hat und dann rausgespuckt hat. Wir haben aber mehrfach dann die Situation gehabt, dass wir einen Report rausgeschickt haben, der null hatte oder falsche Werte. Also Datenqualitätsprobleme. Dann haben wir erst erkannt, dass da Probleme entstehen und haben dann erst in Slack einen Konfigurator reingebaut, der sagt, bitte jedes Mal, wenn der Runner läuft, bitte sage mir, wann der Runner läuft, ob der Runner fertig ist und wenn der Runner fertig ist, ob er zwischendrin Probleme hatte. Ja. Und so haben wir sozusagen angefangen, sehr, sehr hemdsärmlich, aber effektiv das Problem der Datenqualität zu tackeln, indem wir den Prozess verstanden haben, uns den Prozess angeschaut haben und dann leicht zu implementieren. Also, weil du hast jetzt gerade immer vom Prozess und oder Dashboard und Datenqualität, ich glaube, da sind die meisten gar nicht, das ist viel zu groß gedacht.
Absolut. Ja, hast du vollkommen recht. Ich glaube, dass natürlich so anfangen und einfach mal testen und so den Prozess verstehen, das ist sowieso, wo das meiste der Arbeit erstmal hingeht, wenn es um Datenqualitätsmanagement geht. Heutzutage gibt es ja aber auch einige von diesen Tools draußen, ne, die Data Quality Management quasi gut machen. Und die bringen dann normalerweise so Automatisierung und Dashboards alles schon mit. Das heißt, man müsste dann immer nur noch Datensätze anschließen oder Pipelines anschließen und die monitoren dann das für dich und machen auch noch so Smart Profiling und schauen sich dann an, ob es irgendwelche Outlier gibt oder irgendwelche Null-Werte und geben dir dann quasi so einen Flag. Ja. Aber natürlich kann man es auch selber bauen und gerade wenn es halt im kleinen Scope und in einer kleinen Skala ist erstmal, dann kann man sowas erstmal machen und wenn man dann so einen Slack-Konfigurator macht, dann kann man damit erstmal anfangen. Da muss man auch nicht erstmal so viel investieren. Ne? Also ja. Ich würde auch sagen, lieber klein anfangen und kostenlos anfangen, wenn es geht. Ne? Und dann kann man immer noch schauen, wenn man es hochskalieren will, kann man immer noch schauen, ob man in Tools investieren möchte oder nicht.
Ja. Weil ich glaube, wenn wir jetzt gerade über Governance sprechen, bei mir dieses Big Picture, wir sind ja auch durch unsere Jobs darauf getrimmt, so die Strategie, wo geht die Vision hin und so das Zielbild zu visualisieren oder jedenfalls darüber zu sprechen. Aber was natürlich meistens hilft, wenn man jetzt hier mit Personen uns zuhören, die das Thema jetzt erst neu aufbauen, nochmal klar zu sagen, das sind die ersten Schritte, die du realisieren kannst. Du brauchst keine große Dokumentation, mach ganz simple Themen, wo du merkst, dass du irgendwie die Probleme hast, wie Reports rauchen ab, dir fehlt einen Zwischenpunkt, um ein Gefühl zu bekommen, ob der Report funktioniert hat oder nicht. Beim anderen Thema ist es, du hast Analysen, die immer verschickt werden, du bist aber nicht ganz sicher, wie die funktionieren. Gewöhn dir an, die Query reinzuposten oder einen Screenshot von dem, wie du es ausgelöst hast, in einem Tool reinzuschreiben und dann hast du sozusagen die wichtigsten Punkte. Und dann, was auch nochmal ein wichtiger Punkt ist, vielleicht hast du da auch nochmal Erfahrung, selbst beim Rechte-Rollen-Konzept reicht es ja eigentlich schon, über Tickets zu arbeiten. Und wenn jemand Zugriff hat, sozusagen zu sagen, Person X möchte Zugriff haben, kannst du über ein Jira-Ticket abfrühstücken. Im Jira-Ticket ist dann irgendwie bei externen Dienstleistern noch die AVV drin oder der Vertrag verlinkt, damit du weißt, ob die überhaupt Zugriff haben dürfen. Und bei Mitarbeitern sagt der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte, dass die Person Zugriff haben darf. Und dann hast du auch eine Art Dokumentation, nicht riesig, kein Riesentool implementiert, aber eine Lösung.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe, wie wird ein Unternehmen datengetrieben, auf was muss man dabei achten, was sind Fails und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein. Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich.
Absolut, bin ich voll bei dir. Ich würde sagen, ein Schritt davor, den man auch, glaube ich, relativ effizient lösen kann, wäre das Thema Datenklassifikation nach Risiko. Ne? Und das ist auch eng vernetzt mit dem Zugangsmanagement, dass bevor man weiß, welchen Leuten man wie viel Zugang gibt, man halt wissen muss, wie riskant die Daten sind und wie sensibel die Daten auch sind. Ne? Und das betrifft insbesondere natürlich, würde ich sagen, die persönlichen Daten, aber auch zum Beispiel finanzielle Daten, ne? Wenn es mal so um P&L-Statements und so Reportings geht, dass nicht alle unbedingt wegen Insider-Trading immer alles wissen können. Und dieses Klassifizieren selber aber muss jetzt nicht in einem 300-Seiten-Dokument, wie du beschrieben hast, sein, sondern kann man auch erstmal einfach ein Agreement machen und sagen, grob gesehen, je nach System und je nach Reporting-Typ, haben wir bestimmte Risikolevels und Sensitivitätslevels und für diese Sensitivitätslevels gibt es immer nur für diese Leute Zugang und für anderen weniger Zugang und für weniger sensible Sachen gibt es für alle Zugang
zum Beispiel. Ja, auch guter Punkt.
Und solange man diese Regeln halt einbaut in Access-Management-Systeme, dann ist das auch alles gut.
Ja, und damit kann man eigentlich mit simplen Sachen und sehr pragmatisch, mein Pareto liebe ich immer, 80-20, kriegst du die Sachen eigentlich zum guten Teil abgefrühstückt. Und ich glaube, bei diesen simplen Sachen fängst du auch eben an, Governance ganz anders zu beschreiben. Das sind eigentlich, wenn man drüber spricht und auch mit Fachabteilungen drüber spricht, sind es für die auch No-Brainer, die funktionieren. Ja, also es ist ja nicht so, dass die sagen, okay, vielleicht fassen die das auch gar nicht unter Governance, sondern sie fassen es eigentlich unter so Grundlagen, die eigentlich zum täglichen Arbeiten mit dazugehören. Und dann hast du eigentlich auch die Person an dem Punkt, dass du sie dafür begeistert. Weil du brauchst natürlich auf der anderen Seite einmal jemand, der die Regeln aufstellt, aber die anderen Leute, die ja auch die Regeln mit kommunizieren und auch natürlich bereitwillig eingehen oder nutzen. Ne?
Genau, das ist es. Ich habe auch das Gefühl, dass das Wort Data Governance selber einfach schon zu sehr viel Missverständnis und Bias führt, weil Governance halt so viel negative Konnotation einfach hat. Ne?
Ja.
Und deswegen viele der Projekte oder auch Kunden zum Beispiel sind halt so drauf, dass sie dann einfach sagen, wir wollen das Wort gar nicht benutzen, sondern wir machen es einfach und nennen es was anderes. Und das funktioniert einfach trotzdem. Ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, einfach mal weniger über Governance reden, sondern einfach über die spezifischen Sachen und warum sie wertvoll sind und warum sie wichtig sind, hilft viel mehr als zu sagen, wir machen jetzt Governance. Das ist auch wirklich die Realität, glaube ich.
Ja, es ist ein guter Punkt. Ich glaube, das kriegt die Vermarktungsindustrie. Ich bin auch ein Künstler davon, immer, habe ich jetzt auch ein Buch über Customer Data Plattform ja geschrieben, immer so ein neues Wort zu nehmen, das anders zu framen. Und ich glaube, Governance könnte man sich auch überlegen. Ich glaube, da ist man, kommt man aus dem Datenbereich oft mal aus der wissenschaftlichen Ebene und sieht es sehr nüchtern und würde dann einfach sagen, na, es ist doch Governance, müssen wir halt Governance draufschreiben. Aber es hilft eigentlich nicht bei der Akzeptanz bei den anderen Leuten.
Absolut. Ich habe mal auch irgendwie die Konversation gehabt, dass ja Data Governance fast wie Corporate Governance ist, aber halt auf Daten bezogen und die Datenprozesse. Aber um ehrlich zu sein, auch Corporate Governance ist ja auch kein sexy Thema. Es ist nicht so, dass alle super Corporate Governance lieben. Ne? Also ich glaube nicht, dass das der richtige Vergleich ist unbedingt.
Ja, wenn du, wir haben ja vor 3,5 Jahren gesprochen, oder 3,5 Jahren, nicht 2,5 Jahren oder 2 Jahre circa. Mhm. Wenn du so ein bisschen für dich selber Revue passieren lässt, was im Markt passiert ist, seit wir unsere Folge aufgenommen haben, wie siehst du denn ein bisschen der strategische Wandel? Also ein Beispiel. Ich glaube, vor 2 Jahren haben wir noch nicht so sehr über Data Catalogs gesprochen. Ich glaube, die sind jetzt da. Das heißt, eigentlich durch die Reife und durch die Weiterentwicklung von Unternehmen ist jetzt auch dieses Thema mit da. Ist auch ein Wort, was man vorher eigentlich nicht hatte. Da hat man ja sozusagen geschafft, es gut hinzupositionieren. Mhm. Wie ist aber deine allgemeine Meinung zu dem Thema?
Ja, also Data Catalog, glaube ich, ist schon ein sehr guter Punkt. Und man hat auch gesehen in den letzten 2 Jahren, wie viele neue Data Catalog-Firmen jetzt existieren. Ne? Also da wird auch jetzt ein großer Nischenmarkt, glaube ich, bedient mit kleineren Firmen, die halt nicht so einen Riesenkatalog von Anfang an haben wollen, sondern auch mal nur für bestimmte Use Cases. Ich würde sagen, auch das Thema Datenqualitätsmanagement, wie gesagt, hat sich verändert, aber auch viel getrieben von neuen Anforderungen an Daten. Ne? Also einfach, dass durch die Datendemokratisierung und höherer Data Literacy mehr Leute in Unternehmen mehr Use Cases für Daten haben und dementsprechend auch höhere Anforderungen an Daten existieren und jetzt viel mehr Transparenz geschaffen werden muss, um Data Quality Management anzutreiben. Und das hat die Welt jetzt auch, glaube ich, gemerkt. Ich glaube auch jetzt insbesondere letztes Jahr und dieses Jahr, AI ist natürlich angekommen und jetzt geht natürlich auch super stark in Data Governance rein. Ich habe das Gefühl, das neue Wort on the new kid on the block ist AI Governance und alle reden darüber, wie das mit Data Governance zusammenhängt, wie das zusammenpasst und was man extra machen muss und so weiter. Das wird, glaube ich, auch jetzt noch weitergehen in die Zukunft, ja.
Ja, ist auch der AI Act ein Thema, ne?
Genau. Ja. Richtig.
Findest du, dass sich Data Governance und AI Governance unterscheidet?
Ich würde sagen, ja, weil bei AI Governance noch zusätzlich AI-applikationsspezifische Aktivitäten reingebaut werden müssen. Ich würde sagen, Stichwort AI Models und die Transparenz und Erklärbarkeit von den Models ist etwas, was in Data Governance nicht so ein Fokus war einfach davor. Weil davor halt mehr mit deskriptiven Daten und Reportings zum Beispiel gearbeitet wurde. Ja. Bei AI fehlt da dieses Layer of Translation noch, dass man auch versteht, was in den Models passiert und welche Daten da reinfließen. Und ich würde sagen, dieses Risiko kategorisieren auf AI-Applikation-Level ist auch etwas, wo man sich, glaube ich, mehr damit befassen muss. In der Vergangenheit konnte man Daten schneller klassifizieren, weil es irgendwann die gängigen Datentypen waren, so wie Customer Data und Finance Data.
Ja.
Bei AI, was da rauskommt und was da reinfließt, ist alles ein bisschen komplizierter, glaube ich. Und da muss man sich auch mal ein bisschen mehr Mühe geben, glaube ich.
Hm. Ich bin so ein bisschen der Meinung, wenn du Data Governance schon auf einem höheren Reifegrad gemacht hast, hast du dich auch mit Data Science Themen und den Modellen dort beschäftigt. Mhm. Und damit bist du eigentlich schon sehr nah an den AI-Themen. Also ich kenne leider nur wenige Firmen, die das Thema der Blackboxen einmal aufbrechen. Was meine ich damit? Dass wenn sie sich externe Tools einkaufen, dass sie sich auch bei den externen Tools erklären lassen, wie deren Modelle funktionieren.
Ja. Mhm.
eigentlich musst du das dann nur von Data in AI kopieren, weil jetzt fangen wir an, da die Modelle zu hinterfragen und reinzugucken, was da ist, weil wir irgendwie plötzlich doch merken, dass da eine mächtige, was Mächtiges hinten dran ist. Aber ehrlich gesagt, die Leute, die die Frage stellen, meistens verstehen sie dann doch nicht, was da hinten dran passiert. Und die Dienstleister hängen die ab, wenn da ein Techie mal loslegt.
Das stimmt, ja.
Ja. Also von daher, ich glaube, wir haben einen ganz, ganz großen Überschnitt, aber AI-Governance ist jetzt plötzlich im Fokus, weil die meisten Unternehmen noch gar nicht mit Data, also an den Punkt kamen, ihre Modelle sozusagen auch Regeln aufzusetzen oder Transparenz dafür zu schaffen.
Richtig. Und ich glaube, dass auch jetzt im Vergleich zu Data Governance vorher, dass bei AI-Governance, weil AI-Applikationen auch sehr viel direkt nach außen gerichtet sind und nicht nur intern, wie es halt bei Datenapplikationen waren, dass da nochmal ein extra Level an Risiko existiert. Ne? Wir haben ja alle diese Fails gesehen von Chevrolet und so weiter, wie sie halt mit Chatbots Probleme bekommen haben und irgendwelche Erniedrigungen quasi erleben mussten, publik. Ja. Das drängt natürlich die Leute jetzt mehr aufzupassen und dass die Unternehmen einfach ein bisschen sorgfältiger mit AI-Applikationen umgehen müssen. Und das treibt, glaube ich, das Wort AI-Governance auch an.
Ja. Und ich glaube, was dann viel spannender ist nochmal, dass das jetzt plötzlich mit KI, also mit der Demokratisierung von Anwendungen, ist auch die Situation da, dass Literacy plötzlich nochmal viel mehr wichtig, also du musst da plötzlich den Einkauf mit einbeziehen und ihnen erklären, was sind AI-Modelle, wie funktionieren die, auf was muss man achten, wenn man sozusagen AFP oder sonst was aufstellt. Also von daher ist es die Entwicklung, die Schnelligkeit der Entwicklung ist jetzt plötzlich eine ganz andere auf jeden Fall, weil AI so stark in den Markt drängt.
Richtig. Und ich glaube, du bringst es auf den Punkt. Also Data Literacy selber war ja schon nicht einfach und wir haben ja viele Jahre drüber gesprochen und es war trotzdem nicht so schnell, wie wir dachten. Jetzt kommt AI und das ist noch komplizierter als nur Data Literacy, würde ich sagen.
Ja.
Und jetzt muss man aber schnell die Data Literacy noch aufholen und zusätzlich noch AI Literacy den Leuten beibringen. Das ist jetzt wirklich ein Wettrennen mit der Zeit irgendwie, ne? Auch.
Ja, um sich gut zu positionieren.
Genau.
Ich finde immer wieder faszinierend, dass eigentlich ChatGPT als Beispiel geschafft hat, diesen doch großen Stein für AI ins Rollen zu bringen und das Thema jetzt so vorne steht. Aber es ermutigt mich immer noch, dass ich mit dem Ansatz, den ich habe, mit den Analogien, mit bildlichen Beispielen richtig bin, weil ChatGPT ist für mich ja auch nur ein sehr plakatives Beispiel, was man mit AI und Generative AI ja sozusagen ist nur ein Teil von der gesamten AI, wenn man es jetzt einmal so plakativ macht, am Punkt ist und man sieht, wo die Reise hingeht.
Ja, absolut. Also ich meine, also OpenAI ist ja auch für dich eines dieser Unicorns, was vom Gefühl her vorher schon lange existiert hat und auf einmal über ChatGPT einfach in aller Munde gekommen ist. Ja, also das muss man auch schon mal schaffen, ne? Dass man über Technologien noch so eine große Breite an Menschen so sehr beeinflussen kann, dass sie alle auf einmal raufspringen wollen. Ne? Das habe ich, glaube ich, in der Vergangenheit jetzt gar nicht mehr so oft gesehen, dass in dieser sehr noisy Welt quasi, noch Technologie einfach so groß nochmal einschlagen kann. Aber das hat es wirklich mit ChatGPT geschafft.
Was ich jetzt spannend finde, diese Woche kam ja auch, also wir nehmen jetzt hier am 15. März auf, kam auch das ganze Thema AI Act wieder auf.
Ja.
Und es war für mich nochmal ein Sinnbild, jetzt wo wir über Governance sprechen, dass auch hier wieder auch eher in den Medien stark über Regeln gesprochen wird. Und das nicht zuspricht, dass Governance attraktiver wird, sondern dass es eher so als Pain wahrgenommen wird, weil DSGVO war ein Pain, AI kann jetzt ein Pain werden, also es ist ein nicht unbedingt Innovationstreiber oder Transformationstreiber, sondern es ist eher ein, es dauert ein bisschen länger, um die Sachen lahmzulegen.
Ich glaube, das ist aber auch immer motiviert von einer Sache, dass viele Unternehmen denken, wir machen doch sowieso das Richtige, warum jetzt noch Regeln aufstellen, was wir doch sowieso schon machen und jetzt müssen wir es auch noch dokumentieren und auch noch geauditet werden. Ne? Das ist das Gefühl.
Ja.
Aber gerade im Thema AI habe ich das Gefühl, dass ja viele der Fehler oder von den schlechten Entscheidungen gar nicht bewusst getroffen werden, sondern man merkt es leider dann vielleicht zu spät, dass man die falschen Sachen gemacht hat, wenn irgendwas schon kaputt gegangen ist oder wenn schon irgendwas ethisch, moralisch Falsches passiert ist quasi. Und dementsprechend bin ich auch ein bisschen neutraler darüber, weil ja genau so Gesetze darüber das vorbeugen wollen, damit man halt nicht das ausbaden muss, sondern man im Vornherein schon die richtigen Sachen macht. Und in einem gewissen Sinne habe ich immer das Gefühl, wenn man mit Gesetzen und Risikovermeidung Governance antreibt in Unternehmen, dann ist ein Teil von Governance auch, dass man cross-funktional quasi rüberschaut über bestimmte Sachen. Ne? Und das ist generell meiner Meinung nach eine gute Idee, dass halt nicht komplett Abteilungen unabhängig voneinander irgendwelche Sachen schnell rausbringen, die dann eventuell ganz schlechte Sachen rausbringen, weil niemand anderes vorher drüber gucken konnte, ob es überhaupt die richtige Entscheidung ist. Und um das nur als Treiber für cross-funktionale Kollaboration zu sehen, finde ich das eigentlich super, weil sich alle Abteilungen gerne hinter so legalen Konsequenzen stellen und sagen, wir wollen das gemeinsam vermeiden, wir wollen alle vermeiden, dass wir keine legalen Probleme oder Reputationsprobleme kriegen. Lass uns zusammenarbeiten. Also in der Hinsicht sehe ich es positiv.
Ja, definitiv. Ich glaube, wir beäugen das natürlich jetzt aus einer, oder ich vor allem aus einem Blickwinkel, dass ich natürlich gewöhnt bin, immer versuchen zu kommunizieren, dass Daten einen Mehrwert bieten und dass Governance nicht immer zwangsweise mit reinspielt und hilft mit dem Wort sozusagen make data sexy again, sondern man muss immer nur darauf achten, wie man es dann kommuniziert. Richtig. Aber auf der anderen Seite ist auch der richtige Punkt, hatte ich auch schon mal, glaube ich, im Podcast gesagt, natürlich ist Daten nur ein Werkzeug und Daten ist nicht das ein Heilmittel, aber ich glaube, man muss alles mit dem nötigen Respekt und auch mit der nötigen Dosis verwenden, um damit erfolgreich zu sein. Wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, was glaubst du denn, wo geht denn so ein bisschen die Reise hin? Haben wir das Gefühl, dass viele mehr Governance-Initiativen, also diese Management-Themen, diese im Wetter-Analytics-Bereich spricht man immer so von Hausmeisteraufgaben, kommen die in der nächsten Zeit oder was ist deine Meinung dazu? Wie entwickelt sich da der Markt?
Ja, also ich denke, dass Governance auf jeden Fall ein weiterhin wichtiges Thema sein wird. Ich denke, viele werden jetzt realisieren, auch mal in Governance zu investieren, wenn sie vorher noch keine Governance hatten, vor allen Dingen. Gerade weil auch AI zum Beispiel getrieben und Legislation getrieben viele Anforderungen an die Daten kommen. Und viele werden realisieren, dass man über die richtigen Verantwortlichkeiten und Prozesse zum Beispiel das etablieren muss. Und wie wir gerade vorher besprochen haben, klein anfangen und dann hochskalieren wäre immer ein guter Ansatz. Aber anfangen auf jeden Fall und nicht warten, bis es zu spät ist. Ich glaube, der andere Teil der Zukunft ist, dass Technologie auf jeden Fall helfen wird. Nicht nur so Advanced AI-Sachen, sondern auch generell einfach Automatisierung. Ne? Dass man sich auf Tools und auf einfach mehr Development stützen kann, um Prozesse und auch Review-Prozesse und solche Sachen alle technologisch zu unterstützen, dass man halt nicht mehr so viel manuell machen kann, was, denke ich, auch definitiv Governance helfen wird, wenn da nicht manuell immer irgendwas integriert werden muss oder gemacht werden muss, sowas wie Dokumentation zum Beispiel. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, dass sich Data Governance immer reifer wird in Unternehmen und dass dementsprechend dann nicht mehr so viel drüber gesprochen werden muss, sondern es dann einfach ein Default wird für viele Unternehmen, dass etwas, was einfach gemacht werden muss und soll, und was einfach mitschwebt, ohne dass man immer wieder drüber reden muss. Das wäre so mein Wunsch zumindest.
Ja, finde ich ein guter Punkt. Ich glaube auch, dass in der nächsten Zeit einfach diese Transparenz über, wo setze ich wie welche Daten ein und welchen Minimum an Regeln muss ich eigentlich aufstellen, jetzt immer mehr kommt. Dadurch, dass ganz, ganz viele Unternehmen, wie vor 5 Jahren dem Data Science, jetzt dem AI hinterherrennen und dann plötzlich feststellen, dass diese Wertschöpfungskette von irgendwo Daten erheben, habe ich die überhaupt rechtlich, habe ich die überhaupt den Consent, um die dann auch irgendwo in AI-Modelle reinzuschmeißen, die vielleicht über See gehen und dann nicht nur das, sondern wie ist auch mein Werkzeug entstanden, auch die Lieferkette des Werkzeuges selbst, des AI-Tools zu hinterfragen. Und ich glaube, dass da in dem Bereich extrem viel Knowledge in Unternehmen aufgebaut werden muss und die richtigen Personen kommen, die diesen Regeln, aber auch dem Fachwissen aus der Data-Perspektive, IT-Wissen haben müssen, um das zu realisieren. Ja,
ja, absolut.
So ein bisschen abschließend nochmal, Tianca, was ist deine Meinung zum Thema, also es hört jetzt jemand hier zu, findet das ganze Thema ganz spannend, AI-Literacy, aber auch Governance, kann man nochmal und wirklich so richtig hardcore hands-on, da lasse ich dich jetzt auch nicht raus, hands-on-Themen für Data Governance und AI Governance. Du wärst sozusagen derjenige, der das jetzt in einem Unternehmen machen müsste. Was sind so die 3 Punkte, die man wirklich hands-on auch mit maximal viel Output bauen kann?
Ja, ich würde sagen, erstmal Transparenz erschaffen. Und dabei ist es egal, was man benutzt. Ich glaube, ein Data Catalog wäre schön, aber wenn man den nicht hat, dann auch SharePoints benutzen oder irgendwelche Cloud Drives. Ja. Aber auf jeden Fall dokumentieren und kommunizieren von den ganzen
Sachen, die man macht. Mhm. Was steht da drin?
Ja, also zum Beispiel, welche Daten man benutzt, also wirklich Datensysteme mit Schemas und Tabellennamen und was man benutzt, als auch, wenn es um AI-Governance geht, wirklich die Modelle dokumentieren und beschreiben, was da drin steht und was eigentlich damit passiert und wofür sie gemacht werden. Das wären so die Basic-Sachen erstmal. Und das zweite wäre, glaube ich, dass man so ein Bewusstsein erschafft für Risikovermeidung und für Wertschöpfung, dass man einfach cross-funktional mehr darüber redet, was der Mehrwert ist von dem, was man macht und das im Vergleich zu den Risiken, die man vermeiden soll und damit am besten cross-funktional arbeiten. Ja, also egal, was man jetzt mit Daten und mit AI macht, dass man sich idealerweise auch Feedback holt von den legalen Counterparts zum Beispiel oder den ethischen Counterparts in einem Unternehmen und dort einfach so ein bisschen die Kollaboration antreibt, um von vornherein sicher zu sein, dass man die richtigen Sachen tut. Das wäre, glaube ich, wichtig. Und das dritte wäre Datenqualität. Das ist einfach ein Thema, was immer wichtiger sein wird, denke ich. Ich würde sagen, das fängt einfach an mit Anforderungen erstmal klarstellen, ne? Was für Daten brauche ich und in welcher Art und Weise sollen sie für mich und für meine Use Cases existieren? Und das dann als Anforderung an Datenqualitätsdefinition runterzuschreiben und dann über, sei es simple SQL Queries, mal so einen Runner zu haben, wie du beschrieben hast, zu gucken, ob alles stimmt oder nicht, oder das über eine Tool zu machen, aber auf jeden Fall Datenqualitätsmonitoring und Alerting und einen Prozess für Remediation haben, ist auch wichtig. Das wären die drei Sachen, die ich sagen würde.
Cool. Ich glaube, das hilft auch allen Hörern und Hörerinnen, wenn sie für das Thema sich interessieren, mal so ein bisschen hands-on mitzugeben. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen, viele Menschen für allgemeine Themen immer wieder, merke ich bei mir selber auch immer, ist dieses, ja cool, jetzt erzählt mal so das Zielbild, aber was sind so die Schritte, um es zu starten? Und ich glaube, die hast du jetzt super mitgegeben. Wenn du dich noch daran erinnern kannst, ich glaube, wir hatten es zu der Zeit, wo wir die erste Folge aufgenommen haben, noch gar nicht. Oder du sagst mir, es war schon so. Ich habe ja immer die Frage, was machst du noch privat mit Daten? Mhm. Und welchen Filmtitel? Jetzt hatte ich vorhin ja den Songtitel schon abgefragt. Da wärst du für mich schon entlassen. Also das wäre für dich okay. Aber ja. Gibt es denn was seit 2 Jahren, was sich so ein bisschen in deinem privaten Umfeld geändert hat, was du mit Daten machst?
Ja, also ich bin so ein Film-TV-Serien-Nerd und ja. Arbeite viel mit den Ratings von IMDb und von Rotten Tomatoes zum Beispiel.
Ja.
Und ich rate halt die Sachen, die ich geguckt habe, zum Beispiel selber. Und dann schaue mir aber das auch an, wie die Audience oder wie die Critics quasi das geratet haben.
Ja.
Und habe so ein bisschen meine eigene Tabelle, so wie sehr meine Meinung von der Audience quasi abschweift.
Ja.
Und denke einfach drüber nach. Das ist ein bisschen sehr nerdig, was ich so mache für mich selber.
Okay, ja, aber dann sag doch mal den letzten Film oder die Serie, wo die Meinung von dir selber und von der Crowd am meisten auseinander lag.
Guter Punkt. Ich glaube, weil ich gerade viel mit den Oscar-Filmen quasi aufgeholt habe, die Oscar-Verleihung war, habe ich jetzt gerade die alle im Kopf, aber die waren ja alle gut bewertet und ich fand die auch gut. Also das trifft nicht zu, lass mich überlegen. Ich glaube, so Comedy-Filme haben generell bei der Audience immer irgendwie ein schlechteres Rating. Aber ich finde manche der Comedy-Filme super. Gab da so einen Film, der hieß The Legend of Foggy Mountain. Ist jetzt super nerdig. Aber das ist von so einer Comedy-Truppe aus den USA gemacht.
Ja.
Und das hat irgendwie auf IMDb nur so 5,8 oder sowas.
Ja.
Aber ich hätte das eine 8 gegeben, weil ich den Film super fand und den Humor auch super fand.
Okay, cool.
Aber das ist so ein Trend, so ein Pattern, den ich auch gesehen habe, dass generell Comedy-Filme irgendwie schlecht bewertet werden, aber ich die eigentlich ganz gut finde, zum Beispiel.
Ja, ich glaube, Humor ist extrem
subjektiv, ne?
Ja. Also meine zwei Frauen, wenn die vor LOL, der Amazon Prime-Serie, da sitzen, ich kann nichts mehr im Haus machen, weil die beiden hauen sich weg vor Lachen. Und ich sitze auch da und finde den lustig, aber so lustig nicht. Aber die zwei, das kriegt man immer gute Laune, wenn die zwei vorm Fernseher sitzen und sich das angucken, da wird nur gelacht, ja.
Ja, das finde ich aber auch super. Also LOL, gerade die deutsche Version hat es echt gut gemacht, muss ich sagen. Ist schon cool.
Sehr schön. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr den Podcast noch nicht folgt, abonniert ihn gerne, bewertet ihn auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Folgt dem Tian Kai auch gerne auf LinkedIn. Da kommen ab und zu mal ein paar coole Songs. Also nicht, dass manche davon nicht cool sind, sondern es kommen ab und zu Songs, die cool sind.
Richtig,
und ja, von daher kann ich mich nur bedanken für die tolle Folge.
Ja, vielen Dank.